Petra van Kronenburg, Elsass, wo der Zander am liebsten im Riesling schwimmt. Gelesen von Doris Wolters. Buckliges Elsass, Mord im Hopfenland. Wenn Altweibersommer und Herbst sehr warm waren, bleiben zum letzten Tag im Oktober kaum noch reife Kürbisse übrig. Doch was wäre das frostige Halloween ohne die orange leuchtenden Grimassen auf Eingangstreppen und Gartenpfosten? Zum alten keltischen Neujahr murmeln sich die Knospen des nächsten Frühlings Winterfest ein. Neubeginn und Geburt bereiten sich nach altem Glauben in der Nacht vor mit dem Sterben. Noch vor 60 Jahren haben die Kinder im Elsass Futterrüben ausgeschnitzt. Mit den beleuchteten Fratzen auf Stecken zogen sie durch die Dörfer, setzten den Alten und Kranken die leuchtenden Geistermasken als Schutz und Geleit in eine andere Welt ins Fenster. Weil er brutal erschien und die Kirche etwas gegen Geisterglauben hatte, wurde der elsässische Brauch abgeschafft. Über Amerika findet die europäische Tradition seit ein paar Jahren zurück. Es gab sie nicht nur in Irland, sondern in jedem ehemals keltischen Landstrich. Die elsässischen Großeltern derer, die heute den amerikanischen Firlefanz bekämpfen, haben als Kinder noch am Tag nach der Ahnennacht Couplets für die Toten an den Türen aufgesagt. Der spielerische Umgang mit dem Vergehen als Chance zum Neuanfang ist nicht tot zu bekommen. Lydie und ich stecken bis zu den verklebten Ellenbogen im Kürbis. Schon die zweite Tonschüssel quillt über vom saftigen Fruchtfleisch, das blumig duftet. Hier im Alsace-Bossu, dem buckligen Elsass, im Nordwesten an der Grenze zu Lothringen, ticken die Uhren etwas langsamer. Wird der alte Brauch noch nicht nach dem Vorbild von Supermarktketten in Plastik und Spezialprodukten gefeiert? Die Küche in Lüdis Hof ist ein Saal, geplättelt mit Zementfliesen aus Jugendstilzeiten, mit verschlungenen Lilien in Kaffeebraun, Ocker und Himmelblau. Unsere Schritte hallen. Ein Trog aus behauenem Granit dient als Spüle. Meinen neugierigen Blick an die Wand auf der Schmalseite kommentiert Lydie sofort. Ein alter Bäckerofen. Mein Großvater hat darin Flammkuchen gebacken und das halbe Dorf eingeladen. Ja, in dieser Küche konnte man ein ganzes Restaurant bekochen. Für uns lohnt sich das nicht mehr. Der Ofen frisst riesige Holzknüppel. Und im normalen Herd wird der Flammkuchen einfach nichts. Und das da? Ich deute auf zerknülltes Zeitungspapier in einem Korb. Lydie lacht. Mit ihren Sommersprossen und rotblonden Locken ähnelt sie einem irischen Klischee. Ach das braucht Meli für die Kartoffeln heute Abend. Das Geheimnis ihrer Haushaltshilfe, Kartoffeln noch kartoffeliger schmecken zu lassen, klingt eigen. Keine Frage, dass dem in diesem Land fast heiligen Gemüse ein eigener Topf reserviert wird. Am besten ein schwerer aus Gusseisen und nicht emailliert. Nichts darf ihn berühren, außer Kartoffeln und ihren Zutaten. Nichts, vor allem kein Spülmittel. Er wird mit Zeitungspapier ausgerieben, setzt Patina an und den rauchigen Duft frei, wenn Meli darin zuerst Zwiebeln und ganze Knoblauchzehen in wenig Schmalz andünstet. Die rohen, geschnittenen Kartoffeln dazu rührt und immer wieder mit dem hölzernen Löffel wendet. Erst wenn die Kartoffeln leicht knusprig werden, kommt der schwere Deckel auf den Topf. Meli schwört auf den Holzherd. Da könnten die Bratkartoffeln stundenlang bei niedrigster Hitze ohne Fett reifen. Lydie verkörpert die modernste Form einer Pariser Witwe. Die Zentralisation Frankreichs entvölkert unter der Woche immer mehr ländliche Regionen. Pariser Witwen nennen manche die Frauen, die Haus und Hof versorgen, während der Mann in der Hauptstadt Geld verdient. Lydie ist sogar mitgezogen und pendelt einmal im Monat und in den Ferien nach Hause. Die Mutigen und Betuchten, die es zeitweise täglich tun, trifft man abends und in der Morgendämmerung gähnend am Flughafen Entzheim. Der abendliche Aperitif, ein Kir Royal mit Champagner aus der Hauptstadt und Melis hausgemachtem Cassis, wird im Alkoven serviert. Früher stand in diesem schmalen Raum neben der Stube das Bett, weil es sich hinter schweren Vorhängen leichter warm halten ließ. Heute kommen sich die Gäste schnell näher in der Intimität des dunklen Nussbaumholzes, dem Lydie Wärme mit antiken russischen Kelims in Rot- und Grüntönen gibt. Es riecht nach Bienenwachs und einem Hauch Terpentin. Die Gespräche klingen gedämpft. An der Wand hängen sepiafarbene Fotos der Vorfahren, Bauern und Bürgermeister, Priester und Hopfenzüchter. Kein leichtes Leben in dieser Region, seufzt Jean, den es als Geschichtsprofessor an eine innerfranzösische Universität verschlagen hat. Auch er kann seine Heimat nicht vergessen. Aber mit einem schelmischen Lächeln stößt er mit Lydie, ihrem Mann, mir und einem befreundeten Pastor an. Getafelt haben hier schon die Könige. Ich möchte wissen, woher zwischen Hügeln mit Hopfenstangen und winzigen Dörfern Könige gekommen sein könnten. Auf das Huishu des buckligen Elsass bin ich nicht gefasst. Die keltischen Krieger mit ihren Prachtgräbern um Wintershaus oder die römische Nobilitas mit ihren Villen an der Heerstraße von Straßburg nach Saverne lebten noch vergleichsweise bescheiden gegen die Merowinger, auf deren Überreste Archäologen wie Straßenbauer immer häufiger treffen. Ja, ja, unser guter König Dagobert ist auf diesen Straßen im Ochsenkarren gefahren, hat den hiesigen Wein getrunken, in unseren Wäldern Wildschweine und Hirsche gejagt. Viele Franzosen haben vergessen, dass der Sitz des Merowingerreichs bei Marilisium, Marlenheim, lag. Denn vom Palast ist nichts geblieben. Und die Grabungen sind lange her. Jean-Marie erzählt, dass die Autobahn N4 bei Marlenheim der alte königliche Weg der Merowinger und später die kaiserliche Straße der Hohenstaufer war, die in Hagenau residierten. Ein gewisser Plath hatte Ende des 19. Jahrhunderts die sensationelle Entdeckung am Ufer der Mossig auf der Seite des Dörfchens Kirchheim gemacht. Er grub das Fundament eines 105 Meter langen Gebäudes aus, das auf einem römischen Fundament erbaut worden war. Auf den Mauerresten seien noch Fresken sichtbar gewesen. Im Jahr 589 habe Childebert II. Diesen Palast auf ein römisches Castrum gebaut. Voller Erinnerungen an königliche Zeiten, aus denen vor allem Schmuck, Grabbeilagen und Waffen ins Archäologische Museum von Straßburg gerettet werden konnten, setzen wir uns an die fürstlich gedeckte Tafel. Der riesige Tisch in der guten Stube, einst für Großfamilien gebaut, gibt ein Gefühl von Leere. Wir rücken deshalb an der Ecke vor dem Kachelofen zusammen. Kerzen funkeln in rubinfarbenem Lothringer Kristall, der rassige Pinot Blanc zur Vorspeise fahlgelb im Glas. Brokatene Servietten aus den Vogesen liegen neben den antiken Tellern aus Sargemin. Die Rosenmuster wurden in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts von Hand durch Schablonen gesprüht. Gab es nicht in diesem Landstrich besonders viele Invasionen? Komme ich auf die Geschichte zurück. Jetzt mischt sich eifrig der Pastor ein. Oh ja, hier ist alles durch, was man sich vorstellen kann. Rechtsrheinische Kelten, Römer, Franken, Alamannen, Ungarn, Engländer, Schweden. Später die Österreicher und die armen Jecken, die Armagnacs im 15. Jahrhundert. Während uns die gekräuterte Lammkeule auf grünen Flageoletbohnen und Melis Spezialkartoffeln Zunge und Gaumen balsamieren, erzählt der Pastor, wie die gebeutelten Menschen Trost in der Kirche gesucht hatten. So sei das bucklige Elsass auch ein Land der Straßenkapellen und Steinkreuze geworden, wo es so ziemlich gegen jedes Übel eine Pilgerfahrt gegeben habe. Lydie kennt den Kreuzweg zur Kapelle auf dem Marlenberg bei Marlenheim, den der Pastor als eines der schönsten Beispiele elsässischer Volkskunst rühmt. Sie interessiere sich aber mehr für die Orchideen, die ein von Hügeln blockierter warmer Südwind dort begünstigt. »Deine Mutter ist doch immer wegen ihres Rheumas nach Friedolzheim zu der alten Kapelle mit dem Bildstöckel gegangen«, unterbricht ihr Mann. Lydie überlegt. »Ja, und gegen Kopfschmerzen nutzte sie die Kapelle der irischen Mönche bei Kleingöft an der alten Römerstraße.« »Habt ihr nicht auch etwas gegen Fieber gehabt?«, frage ich. Lydies Mann lacht. »Das kenne sogar ich.« Der alte Dompeter von Arwolsheim. Die Quelle der heiligen Petronill, angeblich Tochter des heiligen Petrus, soll brennende Fieber vertreiben. Die Kirche jedenfalls musst du dir anschauen. Es ist die älteste des Elsass. Die romanischen Fresken in der Ulrichskapelle sind nicht zu verachten. Lydie erinnert sich weiter. Einmal hat die Mutter mich als Kind irgendwo in Richtung Hagenau mitgenommen. Da stand ein einzelnes Portal im Gras, riesig. Ich kam mir vor wie ein Zwerg. Da muss ein Schloss gestanden haben. Aber sie erzählte irgendetwas von einem Abt und einem Mord. Und dann schlug sie das Kreuz und verstummte. Natürlich wenden wir uns neugierig an den Pastor, der die regionale Kirchengeschichte kennt. Er lehnt sich mit seinem Bordeaux zurück und erzählt dann von den gebeutelten Dörfern Ulwila und Niederaltdorf. Die hochberühmte Zisterzienserabtei Neuburg, die lange vor jenem majestätischen Portal aus dem 18. Jahrhundert an diesem Platz stand, war hoffnungslos verschuldet. Gnädig schenkte der Schultheiß von Hagenau den Mönchen seine Besitzungen in den genannten Dörfern. Die Abtei nahm sich alles. 60 Jahre lang verschärfte sich der Streit zwischen Abtei und Bevölkerung. Als die verarmten Bauern ihr Vieh auf die alte Almendeweide trieben, drohte die Kirche mit Sanktionen. Die hungernden Bauern hatten genug. Sie lauerten dem Abt bei seinem Spaziergang im Herrewalde auf und ermordeten ihn gemeinschaftlich. Die Mörder wurden auf Pilgerfahrten nach Rom und Compostela verbannt. Die Beihelfer mussten barfuß und im härenen Hemd um das Straßburger Münster wandern. »Das war ja vergleichsweise mild«, wundert sich Jean. Der Pastor schüttelt den Kopf. »Nein, denn zu all den Zahlungen kam auf die Dörfer an Martini der Mordhafer zu, eine jährliche neue Abgabe an die Abtei. Viel Glück und Unglück hat sie gesehen, eine der berühmtesten Bibliotheken Europas, und dann mit der Französischen Revolution Plünderungen, ja sogar eine Sprengung. Wir sind überrascht. Keiner am Tisch hat es gewusst, dass der filigrane Rokokobrunnen von Neuburg jetzt vor der Kirche Saint-Georges in Hagenau steht, das Chorgestühl in der gleichen Stadt in Saint-Nicolas Unterschlupf fand. Die Barockaltäre in Reinhardsmünster zu suchen, dazu gehört wirklich Ortskenntnis. Aber dass ich schon dutzende Male eines der größten Wunderwerke aus Neuburg auf dem Odilienberg bestaunt habe, verblüfft mich am meisten. Es ist die berühmte Sonnenuhr aus Vogesensandstein, die schon damals 24 Weltzeiten exakt anzeigte. Das ländliche Elsass der Buckel, die gestreift sind von kleinen Feldern und gespickt mit Hopfenstangen, gibt seine Schätze nur zögerlich preis.